SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Bosch. Nun ist es also raus.
Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
Bundeskanzler Olaf Scholz machte heute offiziell, was die Schwarzen ja ohnehin schon von den Dächern gepfiffen haben. Und doch ist so eine Ansage für uns Normalmenschen ja erstmal ein ganz schöner Hammer. Und natürlich macht sich auch bei vielen Angst breit. Wohin führt das noch alles? Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt, diese Sorgen seien ihm bewusst und er habe großes Verständnis dafür. Aber
ich glaube, dass diese Entscheidung historisch ist, weil sie wieder abgestimmt passiert, weil sie in einer höchst brisanten Lage in der Ukraine geschieht. Und deswegen verdient die Entscheidung Respekt. Aber natürlich auch jeder, der Sorge hat, dass dieser Krieg auf diese Art und Weise weitergeht und wir möglicherweise dann auch irgendwann mehr darunter leiden, als wir heute wollen. Aber klar ist, Kriegspartei werden wir nicht, dafür werden wir sorgen.
Panzer also ja, Kriegspartei aber nein. Kanzler Scholz betonte bei einer Befragung im Bundestag noch einmal, dass Deutschland immer vorne anstehen werde, wenn es um die Unterstützung der Ukraine gehe. Christopher Jänert.
In Europa stelle Deutschland mittlerweile zusammen mit Großbritannien die meisten Waffen zur Verfügung, so Scholz. Unter anderem aus der Union gab es allerdings immer wieder Kritik, dass die Entscheidungen dazu zu langsam getroffen würden. Es sei richtig gewesen, sich nicht treiben zu lassen, sagt der Kanzler heute. Scholz verspricht dem Bundestag außerdem, mit der Lieferung der Panzer werde das Risiko für Deutschland nicht größer. Verbunden mit dem Aufruf, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Die AfD wirft Scholz unterdessen vor, mit der Entscheidung, das Fundament der deutschen Nachkriegspolitik über Bord zu werfen. Gemeint ist damit das friedliche Verhältnis mit Russland. Von SPD, FDP und Grünen bekommt Scholz dagegen Unterstützung für sein Vorgehen.
Wenig überraschend sind die Reaktionen im Ausland. Die Verbündeten Deutschlands, also der sogenannte Westen, aber auch zum Beispiel Polen, finden die Kanzlerentscheidung gut, richtig und zum Teil auch überfällig. Die russische Reaktion war ebenso erwartbar. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer alarmierenden Situation, der russische Botschafter Sergei Netschajew von einer neuen Ebene der Konfrontation. Stefan Lack.
Deutschland und seine engsten Verbündeten seien nicht an einer diplomatischen Lösung interessiert, sondern setzten stattdessen auf permanente Eskalation. Es gebe keine roten Linien mehr. Netschajew warf der Bundesregierung vor, sich nicht der historischen Verantwortung für die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus gegenüber der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu stellen. Der schwierige Weg der Aussöhnung zwischen Russen und Deutschen sei offenbar verlassen worden, denn wieder würden Kampfpanzer an die so wörtlich Ostfront geschickt, was nicht nur den Tod russischer Soldaten, sondern auch der Zivilbevölkerung zur Folge hätte.
Und um das Thema abzuschließen, Kampfjets oder gar Bodentruppen wird Deutschland nicht in der Ukraine einsetzen. Das machte Scholz ebenfalls im Bundestag deutlich.
Bodentruppen werden wir in keinem Fall schicken. Ich habe gesagt, es wird keine direkte Beteiligung von NATO-Soldaten in dem Ukraine-Krieg geben. Das ist bisher nicht der Fall und das wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Darauf können sich alle verlassen. Das ist von Anfang an so gesagt worden, nicht nur von mir, sondern auch vom amerikanischen Präsidenten. Und zusammen sollte das ja wohl ein gewichtiges Wort sein.
Schwere Zeiten also für die Entscheidungsträger. Aber auch die Bevölkerung bekommt den Krieg zu spüren. Bekanntermaßen auch hierzulande, wenn auch natürlich nicht annähernd vergleichbar mit den Menschen in der Ukraine. Bei uns heißen die Auswirkungen Energiekrise, Preissteigerung und ganz allgemein Inflation. Neben dem normalen Bürger ächzt auch die Wirtschaft, die vor allem mit den Energiekosten und Lieferengpässen zu kämpfen hat. Das Wort Rezession machte da kurz vor dem Jahreswechsel die Runde, ein wirtschaftlicher Abschwung also. Nein, sagt jetzt die Bundesregierung, wir kommen wohl ohne davon. Zumindest steht das im Jahreswirtschaftsbericht. Philipp Eckstein.
In der Energiekrise habe Deutschland Stärke bewiesen. Wirtschaft und Verbraucher hätten durch Einsparungen ihren Beitrag geleistet, um gut durch den Winter zu kommen. Auch beim Thema Inflation spricht die Regierung von einer Trendwende. Im laufenden Jahr rechnet sie damit, dass die Preise im Schnitt um 6% steigen, nach knapp 8% Teuerungsrate im vergangenen Jahr. Im Jahreswirtschaftsbericht werden zudem zentrale wirtschaftliche und finanzpolitische Vorhaben vorgestellt. So soll der Ausbau der erneuerbaren Energien in diesem Jahr beschleunigt werden. Hürden dafür wurden laut Wirtschaftsministerium im vergangenen Jahr aus dem Weg geräumt. Angekündigt wird zudem der Abbau unnötiger Bürokratie und Maßnahmen, um private Investitionen zu fördern.
Die Schwaben unter uns, und nicht nur die, kennen den Spruch »Schafe, schafe Häusle baue«. Aber das Häuslebauer ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Erstens explodieren die Preise, zweitens wird vieles nicht geliefert, was man da ganz gerne verbauen würde, und drittens gibt es immer mehr Auflagen, die man erfüllen muss. Bundesbauministerin Clara Geiwitz will Bauherren und Frauen jetzt unterstützen, wenn die denn beim Bau nicht nur ans Bauen denken. Hans-Joachim Viehweger.
Häuslebauer sollen wieder zinsverbilligte Darlehen bekommen. Und zwar dann, wenn sie das Effizienzhauskriterium EH40 erfüllen. Das bedeutet, dass ein Gebäude maximal 40% der Energie verbraucht, die ein Standardhaus benötigt. Als Förderzweck wird in der entsprechenden Richtlinie denn auch allein auf den Klimaschutz verwiesen und nicht auf die Förderung des Wohnungsbaus. Konkret sieht es so aus, dass Bauherren oder Erstkäufer für Wohngebäude bei der staatlichen KfW-Bank einen zinsverbilligten Kredit von bis zu 100.000 Euro beantragen können. Ein Kredit von bis zu 150.000 Euro ist möglich, wenn über die Bedingung EH40 hinaus die Anforderungen des Qualitätssiegels nachhaltige Gebäude erfüllt werden. Die Baubranche hält diese Anforderungen für zu hoch. Das gesamte Fördervolumen von rund 750 Millionen Euro reiche zudem nicht aus.
Wer medizinische Hilfsmittel braucht, weiß, die sind teuer. Dabei geht es nicht um irgendwelche Tabletten, Säfte oder Salben. Als Hilfsmittel gelten zum Beispiel Rollatoren, Sitzhilfen oder auch Schuheinlagen. Solche Sachen kriegt man bei Sanitätshäusern oder Orthopädietechnikern. Die sind organisiert in Verbänden, so wie andere Firmen und Unternehmen ja auch. Und diese Verbände sind aber nochmal organisiert in der Arbeitsgemeinschaft von Hilfsmittelverbänden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber diese Arbeitsgemeinschaft handelt zum Beispiel Preissteigerungen aus. Besser gesagt, sie wollte das. Das Bundeskartellamt ist aber dagegen. Merte Burmeister.
Aus Sicht des Bundeskartellamts ist es erlaubt, dass sich die Anbieter von Rollatoren und Co. zu bundesweiten Verbänden zusammentun, um mit den Krankenkassen Verhandlungen zu führen, die ja in der Regel die Hilfsmittel zum größten Teil bezahlen. Der Zusammenschluss nahezu aller relevanten Hilfsmittelverbände zur Arbeitsgemeinschaft geht dem Bundeskartellamt aber zu weit. Die AGE trete damit gegenüber den Krankenkassen als Quasi-Monopolistin auf, zum Beispiel mit den gemeinsamen Preisaufschlägen. Die begründete die Arbeitsgemeinschaft nach Angaben der Bonner Behörde mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Preisaufschläge unterschieden sich aber nicht nach Produkten und Leistungen, heißt, alles wurde gleichermaßen teurer, egal ob Rollator oder Schuheinlage. Dem Bundeskartellamt reicht die Corona-Rechtfertigung nicht. Es hat die Arbeitsgemeinschaft von Hilfsmittelverbänden nun abgemahnt. Jetzt haben die Betroffenen die Möglichkeit, zur vorläufigen Einschätzung des Amtes Stellung zu nehmen.
Fokus Südwest.
Auf einem Feld zwischen Donsdorf und Eislingen im Kreis Göppingen entsteht derzeit ein Testfeld für Windkraftanlagen. Forscher wollen dort künftig untersuchen, welche Windräder sich besonders im bergigen Gelände eignen. Nicole Freiler.
Es wird das weltweit erste Windtestfeld, das für wissenschaftliche Zwecke in hügeligem Gelände gebaut wird, sagen die Betreiber. Errichtet werden die beiden Windkraftanlagen von einem Zusammenschluss von 25 Hochschulen, Institutionen und Unternehmen aus dem Land. Untersucht werden auf dem Windkrafttestfeld bei Donsdorf beispielsweise Strömungsverlauf, Akustik der Windräder sowie neue Maßnahmen für den Vogelschutz. So soll beispielsweise geprüft werden, ob sich Rotorblätter automatisch langsamer drehen können, wenn sich ein Greifvogel nähert. Zum Einsatz kommt dabei auch künstliche Intelligenz.
Dazu passt auch, dass für einen großen Windpark im Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg jetzt ein Hindernis weniger besteht. Das Hubschraubergeschwader in Laupheim hat nun keine Bedenken mehr gegen die bis zu 42 Windräder. Eigentlich sollte das Gebiet als Tiefflugkorridor genutzt werden. Eine Zugfahrt, die ist lustig, heißt es ja. Eine Frau, die von Mainz aus mit ihren Kindern mit dem Zug losfahren wollte, sah das zumindest heute aber ganz bestimmt anders. Ihre 10-jährige Tochter kam nämlich nicht mehr rechtzeitig in den Zug, der fuhr davon. Sarina Fischer.
Das 10-jährige Mädchen war Reisenden am Mainzer Hauptbahnhof aufgefallen, als es am Dienstagmittag allein mit einem leeren Kinderwagen am Bahnsteig stand. Beamte der Bundespolizei nahmen die Kleine daraufhin in Obhut. Wie sich herausstellte, war ihre Mutter mit zwei weiteren Kleinkindern in einen Regionalzug gestiegen. Allerdings war die 10-Jährige mit dem Kinderwagen nicht mehr hinterhergekommen, bevor sich die Türen des Zuges schlossen. Die Polizei konnte die Mutter wenig später telefonisch erreichen. Nach knapp einer Stunde habe sie ihre Tochter im Bundespolizeirevier am Mainzer Hauptbahnhof erleichtert wieder in die Arme schließen können, so eine Polizeisprecherin.
Und dann war da noch
der dicke Peter. Gut, meine Kölsche Aussprache ist nicht ganz so astrein, aber der dicke Peter ist eine Kirchenglocke. Ach, was sage ich, er ist die Kirchenglocke, nämlich die Petersglocke aus dem Kölner Dom. Sie wiegt 24 Tonnen, hat einen Durchmesser von 3,22 Meter und schlägt ein tiefes C. Die Glocke ist damit die freihängende Glocke, die weltweit den tiefsten Ton schlägt. und heute wird sie 100. Herzlichen Gongschlag.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.